Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht in Hebräer 10. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Dort lesen wir: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, dem bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Liebe Geschwister, wir setzen heute unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Und heute Morgen stoßen wir dabei auf einen in mehrfacher Hinsicht interessanten Text. Ja, dieser Abschnitt ist interessant. Warum? Nun, zunächst einmal aufgrund seiner Funktion innerhalb des Gesamtbriefes. Erinnern wir uns, welche beiden Textarten wir im Hebräerbrief hauptsächlich finden. Wir finden da einmal erklärende Abschnitte, und dann auch ermahnende Abschnitte. Und unser heutiger Text ist insoweit besonders, weil er zwischen diesen beiden Textarten einen Übergang bildet. Ja, einen markanten Wendepunkt. Er schlägt die Brücke von einem erklärenden Abschnitt zu einem ermahnenden Abschnitt. Vom Abschnitt Kapitel 5, 1 bis 10, 18 zum Abschnitt Kapitel 10, 25 bis zum Briefende. Der erste Abschnitt war ein vorwiegend erklärender Abschnitt und der zweite Teil ist ein vorwiegend ermahnender Abschnitt. Und zwischen diesen beiden Abschnitten steht unser heutiger Text und er bildet dabei Abschluss und Einleitung zugleich. Einerseits schließt er eben diesen zweiten großen erklärenden Hauptteil ab und andererseits leitet er den folgenden ermahnenden Teil ein. Also diese Verse sind einmal interessant, weil sie innerhalb des Hebräerbriefes hier eine besondere Funktion ausüben. Abschluss und Einleitung zugleich. Aber mehr noch, diese Verse bilden zusammen mit einem weiteren Textteil einen Rahmen. Und zwar mit dem Abschnitt Kapitel 4, Verse 14 bis 16. Ihr könnt euch das zu Hause dann einmal angucken oder jetzt auch. Also dieser Teil weist zu unserem heutigen Text deutliche Parallelen auf. Und zusammen rahmen beide Teile diesen zweiten großen Hauptteil des Hebräerbriefes ein. Ja, diesen wichtigen Teil, in dem unser Autor von der Hohepriesterschaft des Sohnes Gottes spricht und von seinem Opfer. Und zusammen mit dem Parallelabschnitt aus Kapitel 4, ja, rahmt unser Text diesen Hauptteil ein wie die beiden Deckel eines Buches oder wie zwei Regalstützen. Also unser Text ist interessant, weil der Autor ihm eine besondere Funktion gegeben hat. Aber auch inhaltlich ist der heutige Text bemerkenswert. Denn diese Brückenfunktion, die wird auch anhand seines Inhalts deutlich. Er verbindet eben diese Erkenntnis aus diesem zweiten großen Hauptteil, man könnte sagen, mit der konkreten Tat. Ja, zunächst benennt er die segensreichen Folgen des Opferdienstes von Jesus Christus, das, was dieser Opferdienst den Christen erwirkt hat. Und anschließend dann verbindet er diese Erkenntnis mit dem Leben seiner Hörer. Er macht ihnen deutlich, wie sie auf diese Erkenntnis reagieren müssen. Ja, er ermahnt sie zu angemessenem Handeln. Das uns in Jesus Christus geschenkte Heil und wozu uns dies verpflichtet. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen, Punkt 1 heute Morgen. Das uns in Christus geschenkte Heil. Ich lese uns noch einmal die Verse 19 bis 21. Dort heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Liebe Geschwister, hier in diesen Versen legt der Autor die Basis für die drei kommenden Ermahnungen. Ja, er nennt hier sehr komprimiert die Erkenntnis, die seine Hörer zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet. Das also in Vers 19 macht dabei die Bezugnahme auf den vorhergehenden Abschnitt deutlich. Ja, eben auf diesen Abschnitt Kapitel 5,1 bis Kapitel 10, Vers 18. Dort, wo er ausführlich über das Werk Christi gesprochen hatte, über seinen hohepriesterlichen Dienst. Und hier in diesen Versen, ja, bringt der Autor in gewisser Weise die Quintessenz, ja, das Ergebnis dieser längeren Erörterung. Und er nennt da zwei Segnungen, die Christen infolge des Werkes Christi besitzen, die ihr Eigentum sind. Erstens, sagt er, haben Christen einen freien, ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Und zweitens haben Christen einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Zunächst zu dieser ersten Aussage. Christen haben einen freien, ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Hier spricht der Autor von der durch Christus gewirkten Versöhnung. Und er tut dies, indem er ein Bild gebraucht, was den Hörern hier bekannt ist. Er gebraucht das Bild des großen Versöhnungstages. Ja, von diesem großen Versöhnungstag, von diesem Ritual, hatte er in dem Hauptteil gesprochen. Und in diesem alttestamentlichen Ritual bekam das Volk Gottes ja Zugang zu Gott. Aber in nur sehr begrenzter Form. Denn dieses Ritual sprach deutlich von einem nur begrenzten Zugang. Von einem nur beschränkten, ja einem in gewisser Weise gehinderten Zugang. Dieses Ritual sprach, wenn man so will, von der Trennung zwischen Gott und seinem Volk. Ja, wie die Stiftshütte überhaupt. Ja, der Heilige Geist selbst wollte deren Aufbau ja so verstanden wissen. In Kapitel 9, Vers 8 sagte uns der Autor, der Heilige Geist weist mit alledem, also mit dem Aufbau der Stiftshütte, auf Folgendes hin, solange noch der vordere Teil des Zeltes besteht, und der Zugang zum hinteren Teil den genannten Einschränkungen unterliegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Zugang zum eigentlichen, zum himmlischen Allerheiligsten noch nicht eröffnet worden ist. Also das alttestamentliche Ritual sprach von Trennung, sprach von Distanz. Demgegenüber haben nun Christen einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott selbst. Der Autor beschreibt diesen Zugang hier als einen neuen, zum Leben führenden Weg. Und er macht deutlich, wodurch dieser Weg eröffnet wurde, wodurch dieser Weg gebahnt wurde. Neu ist dieser Weg insofern, als dass es denselben vor Jesus Christus nicht gab. Ja, erst sein Tod und seine Auferstehung haben diesen Weg gebahnt, haben diesen Weg möglich gemacht. Und wie wird in den Versen 19b und 20 deutlich? Ja, dort ist von seinem Blut, von seinem Sühneopfer am Kreuz die Rede. In seiner Selbstentäußerung hat Christus ja einem Pionier gleich diesen Weg erst erschlossen. Als der Erste hat er diese neue Schneise, diesen neuen Zugang zu Gott erst freigeschlagen. Ja, hier ist dann Hebräer 4, Vers 14 zu denken, ein Text oder einen Vers aus diesem Parallelabschnitt. Da sagt der Autor, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat. und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Ja, der hat alle Himmel durchschritten und hat eben so diesen Weg gebahnt, diesen Weg erschlossen. Und jetzt steht dieser Weg auch allen, die zu ihm gehören, offen. Durch sein Werk genießt nun auch sein Volk freien und ungehinderten Zugang zu Gott. Dies ist die erste Segnung, die Christen gegenwärtig besitzen. Und die zweite nennt der Autor in Vers 21. Dort sagt er, wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Hier ist die Autorität von Jesus Christus angesprochen. Mit Bezug auf den vorherigen Abschnitt wird er als der Hohepriester bezeichnet, als ihr Hohepriester, dem Gott Macht und Autorität verliehen hat, der dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Hier erinnert der Autor an Hebräer 3, Vers 6, wo er gesagt hatte, Christus aber ist der Sohn, der über Gottes Haus gestellt ist. Sein Haus, Gottes Haus, sind wir, die Gemeinde, wenn wir mit Zuversicht und freudigem Stolz an dem festhalten, worauf wir hoffen. Ja, dieser Hohepriester ist ihr Hohepriester. Er, der vor Gott steht und der über alles regiert. Er ist derjenige, der sie kontinuierlich vertritt. In Hebräer 7, Vers 24 sagt uns das der Autor, da sagt er, Jesus aber lebt in alle Ewigkeit und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Also dies sind die beiden Segnungen, die Christen schon jetzt besitzen, die sie besitzen aufgrund des Werkes Christi. Sie haben einen freien, ungehinderten Zugang zu Gott und sie haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist und der sie beständig vor Gott vertritt. Und diese Erkenntnis fordert nun eine angemessene Reaktion, womit wir zum zweiten Predigtpunkt übergehen. Das uns in Christus geschenkte Heil und wozu uns dies verpflichtet, Punkt 2 heute Morgen, wozu uns dies verpflichtet. Ich lese uns noch einmal die Verse 22 bis 25. Dort heißt es, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserer Schuld, von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Liebe Geschwister, hier in diesem Teil formuliert der Autor drei kraftvolle Ermahnungen. Ja, drei Forderungen, zu denen er die Hebräer aufgrund des geschenkten Heils verpflichtet sieht. Und wir wollen diese der Reihe nach durchgehen. Die erste dieser Ermahnung lesen wir in Vers 22. Da fordert der Autor die Hebräer dazu auf, sich Gott zu nähern. Sie sollen ihren freien und ungehinderten Zugang zu Gott nun auch nutzen. Und sie sollen dies in einer ganz bestimmten Art und Weise tun. Ihr Umgang mit Gott soll durch Hingabe, Vertrauen und Zuversicht gekennzeichnet sein. Was meint das nun? Nun, dies meint, dass sie mit Gott Umgang pflegen sollen. Und zwar jeder für sich, aber auch kooperativ im Rahmen der Gemeinde. Sie sollen ihren Zugang zu Gott nutzen, sie sollen zu ihm beten, sie sollen sein Wort lesen. Und sie sollen dies in der richtigen Art und Weise tun, voller Hingabe, Vertrauen und Zuversicht. Hingabe spricht dabei von dem Stellenwert, dem sie diesen Umgang einräumen sollen. Dieser Umgang soll für sie keine Nebensache sein, sondern ein echtes Anliegen. Dieser Umgang soll etwas sein, dem sie in ihrem Alltag Zeit und Raum einräumen. Eine Aktivität, der sie Priorität geben. Und Vertrauen oder Zuversicht spricht vom Glauben, mit dem sie sich Gott nahen sollen. Ja, ihr Umgang mit Gott soll durch festes Vertrauen an seine Zusagen gekennzeichnet sein. Und das und warum ihnen dieser Umgang möglich ist, betont der Autor selbst. Im weiteren Verlauf von Vers 22 sagt er, wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Hier spricht der Autor erneut vom Sühnewerk Christi und von dessen Wirkung. Ja, dieses Werk hat ihre Schuld beseitigt. Es hat die schuldbeladenen Gewissen befreit. Und in diesem Werk erfüllen sich die alttestamentlichen Verheißungen vom neuen Herzen. Da denken wir an Hesekiel 36, Vers 26. Da sagt der Herr, ich gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Oder Jeremia 31, Vers 33. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Das Werk von Jesus Christus verwandelt Herzen. Es befreit von Sünde. Durch dieses Werk wird uns zugesagt, dass Christus unsere Schuld beseitigt hat. Und dass diese unsere Schuld uns jetzt nicht mehr von Gott trennt. Dass er unsere Schuld nicht mehr in Erwägung zieht. Und dieses Wissen um die Sündenvergebung bewirkt freie Gewissen. Ja, und dann auch frohe Hingabe und Vertrauen, Zuversicht zu Gott. Ja, denken wir an die Glaubensdefinition des Heidelberger Katechismus in Frage 21, wo gefragt wird, was ist wahrer Glaube? Und dann die Antwort kommt, wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis. Ja, die ist auch nötig, ich muss die Dinge wissen. Aber dann geht es weiter, nicht nur eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade allein um des Verdienstes Christi willen. Im Vertrauen auf das Werk Christi können und sollen wir uns Gott nahen. Wir sollen seinen Umgang suchen. Das ist das Erste, wozu der Autor die Hebräer hier mahnt. Ja, das Erste, wozu das in Christus geschenkte Heil sich verpflichtet. Aber das ist nicht alles. In Vers 23 nennt er ein weiteres. Dort schreibt er, wir wollen, oder ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hier in diesem Vers fordert der Autor die Hebräer zum Festhalten auf. Sie sollen an der Hoffnung festhalten. Welche Hoffnung dies ist, wird uns auch gesagt. Es ist die Hoffnung, zu der sie sich bekennen. Diese Hoffnung, von der hier die Rede ist, ist das christliche Bekenntnis. Es ist die Hoffnung, dass Gott sie aufgrund des Werkes Christi annehmen wird. Daran sollen sie festhalten. Daran, dass sie allein durch das Werk Christi gerechtfertigt sind. Ja, hören wir noch einmal auf den Heidelberg. Diesmal Frage 60, wo gefragt wird, wie bist du gerecht vor Gott? Und da heißt es, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Das ist die Hoffnung, an der es gilt, unbeirrbar festzuhalten. Und das und warum ihnen dies möglich sein sollte, sagt der Autor auch im weiteren Verlauf von Vers 23. Dort sagt er, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Gottes Zusage war der Grund und der Garant für ihre Hoffnung. Die unbedingte Treue Gottes ist es, welche die Hebräer hier zum Durchhalten ermutigen. Diese Treue Gottes wird an vielen Stellen der Heiligen Schrift ausgesagt. Ja, der Autor selbst hatte diese Treue betont in Kapitel 6. Ja, da hatte er gesagt, dass Gott nicht lügen kann. Ja, dies ist das gewaltige Zeugnis der gesamten Heiligen Schrift. Gott tut, was er verspricht. Und die bereits erfüllten Versprechen versichern uns dabei die Erfüllung der noch ausstehenden Zusagen Gottes. Und von daher galt auch für die Hebräer, unbeirrbar an der christlichen Hoffnung festzuhalten. Liebe Geschwister, Christen haben einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott und sie haben mit Jesus Christus den hohen Priester, der sie vor Gott vertritt. Und als solch Beschenkte sollen sie sich Gott nahen und seinen Umgang suchen und sie sollen unbeirrbar an der Hoffnung des Evangeliums festhalten. Das sind hier die beiden ersten Verhaltensweisen, wozu der Autor die Hebräer ermahnt. Aber damit ist er noch nicht am Ende. In den Versen 24 und 25 stellt er eine weitere Forderung auf. Und dort ermahnt er seine Hörer zu einer verantwortungsvollen Sorge für die Glaubensgeschwister. Ich lese uns die Verse noch einmal. Dort heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hier in diesen Versen ruft der Autor seine Hörer zu gegenseitiger Fürsorge auf. Er ermahnt sie dazu, durch bewusstes Handeln den Glauben von Geschwistern zu fördern. Sie sollen ihre Brüder und ihre Schwestern zu einem Leben im Glauben anspornen. Ja, gedacht ist hier an aus Liebe motivierte Glaubenswerke. Ja, zu denen sollten sie sich gegenseitig ermuntern und ermahnen. Und bezogen auf die Hebräer attestiert der Autor ihnen in Hebräer 10, Verse 33 und 34, dass sie in der Vergangenheit diese Werke schon gebracht haben oder das schon getan haben. Da sagt er, erinnert euch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Also die Hebräer hatten in der Vergangenheit durch Liebe motivierte Werke getan. Sie hatten angefochtenen Glaubensgeschwistern zur Seite gestanden. Ja, sie hatten diese ermutigt, ermahnt und getröstet und ihnen so geholfen, ja, am Glauben festzuhalten. Dabei ist klar, dass dieses Tun an eine wesentliche Voraussetzung gebunden ist. Zum Glauben anspornen kann man nur diejenigen, mit denen man auch Kontakt hat, ja, mit denen man kommunizieren kann. Nur eine solche Person kann ich warnen, ermuntern, ermahnen. Und vor diesem Hintergrund ist Vers 25 zu verstehen. Denn ganz offensichtlich hatte sich ein Teil der Hebräer von den Gemeindezusammenkünften abgewandt. Ja, diese Leute kamen nicht mehr. Über die Gründe erfahren wir hier nichts. Auslöser könnten die drohenden Verfolgungen oder schlicht Gleichgültigkeit sein. Weil mit beiden Problemen befasst sich der Hebräerbrief an der einen oder anderen Stelle. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall hatte sich ein Teil der Gemeinde abgewandt. Und zwar konsequent abgewandt. Ja, diese Leute sind offensichtlich gar nicht mehr gekommen. Sie haben die Gemeinde und ihren Gottesdienst längerfristig gemieden. Und dies war höchst problematisch, denn es schnitt sie von der Fürsorge der Gemeinde ab. Ermahnung, Ermunterung und Warnung konnte ihnen so nicht mehr zuteil werden. Aber all diese Dinge sind für jeden Christen überlebensnotwendig. Weil Christsein ist keine individuelle Geschichte. Christen brauchen den Bruder, brauchen die Schwester. Die hier geforderte gegenseitige Fürsorge ist unbedingt notwendig. Aber die Abwendung von der Gemeinde ist auch aus einem weiteren Grund problematisch. Kommt diese Abwendung von der Gemeinde doch einer Abwendung von Gott gleich? Dies macht der Autor hier in zweifacher Weise deutlich. Einmal gebraucht er hier für abwenden, oder bei uns hier übersetzt mit fernbleiben, einen bestimmten griechischen Begriff. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments beschreibt dieser häufig die Bundesuntreue Israels. Beispielsweise heißt es in Richter 2, Vers 11 und 12, so kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Indem der Autor hier dasselbe Wort verwendet, macht er klar, Abwendung von der Gemeinde ist Abwendung vom lebendigen Gott. Wir haben natürlich heute eine ganz andere historische Situation. Wir haben nicht nur eine Gemeinde, aber in der Situation der Hebräer war es so, da war eine Gemeinde. Und wer sich von dieser Gemeinde abgewandt hat, der hat sich eben von Gott abgewandt. Aber auch heute gilt, wer sich dauerhaft von jedweder christlichen Gemeinde abwendet, der steht zumindest in der Gefahr, dass er sich von Gott abwendet. Und dasselbe macht auch der letzte Teil von Vers 25 deutlich. Der Autor verweist dort auf den Tag des Herrn. Und im Alten Testament oder überhaupt in der Heiligen Schrift ist dieser Tag mit zwei Dingen verbunden. Einmal mit der endzeitlichen Sammlung Israels und zweitens mit dem Gericht über diejenigen, die nicht zu dieser Gemeinde gehören. Und hier wird klar, die Gemeinde aus Juden und Heiden ist das endzeitliche Israel. Denken wir an Apostelgeschichte 15, die Verse 13 bis 18, da lesen wir, als die beiden geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte, hört mir zu, liebe Brüder, Simon hat uns gezeigt, wie Gott selbst von Anfang an darauf bedacht war, aus den Nichtjuden Menschen zu sammeln, die sein Volk sind und ihn ehren. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein, denn bei ihnen heißt es, danach werde ich mich euch zuwenden, sagt der Herr, und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus den Trümmern werde ich sie von Neuem errichten. Das werde ich tun, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen. Alle Völker, die von jeher mein Eigentum sind. Ich, der Herr, werde tun, was ich seit Urzeiten beschlossen habe. Also einmal ist der Tag des Herrn mit der endzeitlichen Sammlung verbunden, aber dann auch mit dem Gericht Gottes über alle, die nicht zur Gemeinde gehören. Davon lesen wir beispielsweise in 1. Thessalonicher ab Vers 4. Da sagt Paulus zur Gemeinde, ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, tut es in der Nacht. Und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören dem Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung erzählen. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Ja, es ist wahr, wer wohl überlegt und dauerhaft die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde verwirft, der steht in der Gefahr, Gott selbst zu verwerfen und steht in der Gefahr, dem Gericht Gottes entgegenzugehen. Das macht hier auch der Kontext klar. Denn unmittelbar nach unserem Text warnt der Autor eindringlich vor der Apostasie, vor dem Abfall. Und dies macht deutlich, diejenigen, die hier die Zusammenkünfte verlassen haben, taten dies lang anhalten. Ja, sie kamen eben kein einziges Mal und über längere Zeit zur Gemeinde. Liebe Geschwister, die Hebräer waren reich beschenkte Leute. Gott hatte ihnen mit seinem Sohn ein volles Heil geschenkt. freien und ungehinderten Zugang zu ihm selbst und einen Hohenpriester, der sie kontinuierlich und wirksam vor Gott vertrat. Und angesichts dieser Segnungen fordert der Autor sie zu angemessenem Handeln heraus, zu einem hingegebenen und zuversichtlichen Umgang mit Gott, dann auch zu einem unbeirrbaren Festhalten an den Zusagen Gottes in Christus und zuletzt zu einer verantwortungsvollen Sorge für den Glauben der Glaubensgeschwister. Das waren für die Hebräer wichtige, ja überlebensnotwendige Handlungsanweisungen und sie sind es auch für uns. So lasst auch uns Gott um die Gnade bitten, dass er es uns schenkt, dass wir seine Anweisungen befolgen können. Zu seiner Ehre. Amen.